Es geht um Kommunikation, es geht um Begegnung. Begegnung ist Social Media, Begegnung ist auf Messen, Begegnung ist im Büro. Wer schon mal länger wie 2 Minuten in der Bubble war, der ist erstickt. Also auch da aus einer blöden Idee oder aus dem, komm, wir müssen mal was machen, entsteht ein Business Case. Und das war so oft bei uns der Fall. Machen, ja, machen, machen. Pulsmacher, machen, machen, ja. Machen, machen. Und nicht irgendwie jammern und nicht irgendwie nicht tun, weil wenn es scheiße läuft, dann musst du halt am hochkrempeln und weitermachen. Hilft ja nichts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von L-Business. Mein Name ist Johannes Elster und ich melde mich heute aus der Weststadt, was mir immer sehr sympathisch ist, weil dann kann ich hinlaufen in die Kamerastraße dieses Mal zur Kommunikationsagentur Pulsmacher. Und mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer und einer der Gründer, Jens Kenzerski. Hallo Jens.
Hallo, grüß dich, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dir die Zeit nimmst in eurem schönen Büro, von dem ich nicht so ganz genau weiß, ist es Büro, ist es Atelier, ist es Creative Space, wie seht ihr das?
Letztendlich sehen wir es als Begegnungsfläche. Also dieses Büro, da sollen sich Menschen begegnen. In erster Linie zu 95% sind es die Kolleginnen von mir, die sich begegnen, oft auch Kundinnen. Aber wir haben auch viele Veranstaltungen. Also wir haben bestimmt 10 Veranstaltungen im Jahr. Wir vermieten das Büro auch manchmal. In ein paar Wochen ist ja mal ein kleiner Geburtstag und so weiter, aber meistens halt für Ausstellungen, für Talks. Wir haben das Neo-Studio nebendran. Wir haben hier, wie gesagt, Talkrunden und so weiter. Einfach, weil wir glauben, dass man sich begegnen muss. Und wir glauben, dass nur in der Begegnung was auch passiert und nicht in dem Silo-Denken.
Das ist ja prinzipiell auch das, was ihr macht, oder? Genau. Beruflich Begegnungen schaffen. Ihr habt angefangen 1999 schon als reine Eventagentur. Mittlerweile eben eigentlich eine Kommunikationsagentur mit auch Events, aber noch sehr viel mehr. Was hängt da alles dran? Was macht ihr?
Auch da wiederum, es geht um Kommunikation, es geht um Begegnung und die Begegnung findet heute natürlich anders statt wie 99. So heute passiert ganz viel Begegnung online, wobei wir den Trend merken, dass man von online wieder zurück in die analoge Welt geht. Das heißt, wir versuchen da auch Brücken zu schaffen. Also Begegnung ist Social Media, Begegnung ist auf Messen, Begegnung ist aber auch auf ganz klassischen strategischen Maßnahmen wie Kampagnen, Geschichten. Begegnung ist im Büro, also wir bauen auch Büros zum Thema New Work, Future Work um oder bauen sie komplett neu, weil auch das ist eine Begegnungsstätte, eine Kommunikationsstätte. Also alles rund um Kommunikation. Ich sage immer, Pulsmacher ist eigentlich keine Firma, keine Agentur, das ist irgendwie ein Projekt. Und was das Projekt in 2 Jahren macht, keine Ahnung, vielleicht entwickeln wir Games, vielleicht machen wir Kinofilme, vielleicht machen wir das Straßenbild anders, ich weiß es nicht. Aber es ist so ein Projekt, wo wir sagen, wo begegnet sich Menschen und wo ist auch ein Need für Kommunikation. Weil auch da, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, wirklich verlernt, miteinander zu kommunizieren. Wir haben so Silos aufgebaut, die sogenannten Bubbles aufgebaut. Also ganz furchtbar. Wer schon mal länger wie 2 Minuten in der Bubble war, der ist erstickt. Also von daher müssen wir aus Bubbles raus. Es geht gar nicht anders. Allein dieses Bubble-Denken finde ich ganz furchtbar. Und erwischt mich aber da selber natürlich auch in meinem Kontext, in meinem Social-Media-Umfeld, dass ich auch in einer gewissen Bubble bin und versuche da immer irgendwie rauszustechen. Und das ist manchmal schwierig, aber ich glaube, wir müssen es tun. Sonst kommen wir nicht weiter als Gesellschaft.
Ja, aber wie schaffst du das? Also in deinem Job muss man ja die ganze Zeit up to date bleiben. Du musst wissen, was passiert, was sind die Bubbles, was sind die Themen, wo sind die Menschen, womit umgeben sie sich. Ich stelle mir das ultra anstrengend vor, also wirklich die ganze Zeit so am Zahn der Zeit zu bleiben und dann aber eigentlich sogar noch einen Schritt weiter vorzudenken und zu antizipieren, wovon haben die Leute denn jetzt eigentlich fast schon wieder genug und was bieten wir stattdessen an?
Es ist, glaube ich, echt auf eine Art Typsache. Also ich war immer schon ultra neugierig. Also ich war immer schon so, ich wollte wissen, ich wollte lernen und ich glaube auch, man sagt das schön, das ganze Leben ist ein Lernzyklus und daran glaube ich auch. Ich will immer Neues lernen, ich will Neues erleben und ich finde es total langweilig, immer das Gleiche zu machen. Ich finde es total langweilig, immer die gleiche Musik zu hören, die gleichen Filme anzuschauen, die gleichen Serien. Ich will einfach immer Neues erleben und das ist auch der Grund, warum ich die Firma damals mit Jochen Schroeder gemeinsam gegründet habe. Nicht, weil ich irgendwie reich werden wollte, weil ich eine Firma haben wollte, sondern ich wollte in einem Umfeld arbeiten, dem es Spaß macht und wo ich was dazulerne. Und das habe ich mir Gott sei Dank irgendwie die letzten Jahre behalten und diese Neugier zwingt mich ja dazu, Dinge anzugucken. Und jetzt habe ich auch 2 Kinder mit 14 und 17, die mir auch plötzlich mal Sachen zeigen, die ich noch gar nicht kannte. Und dann zeigen die mir das und sage ich, oh, wusstest du übrigens, dass dieses Sample von David Bowie ist? Guck, wir schauen uns mal David Bowie an. Also wir kriegen das ganz gut miteinander hin, da auch Neues mit Alpen zu kombinieren. Und ich glaube, am Anfang so in meiner Karriere war es eher dieses, vielleicht dieses Punkrock-Mittelfinger-Attitüde, ich will jetzt was anders machen unbedingt, so ich muss Konventionen brechen. Heute ist es vielleicht diese Neugier gepaart mit einer gewissen Lebens- und Berufserfahrung, die trotzdem Neues will. Und ich finde auch, dass wir momentan auch in der Kultur und in der Kunst auch viel zu oft stehen bleiben, viel zu oft nur Dinge remixen. Ich glaube, da wird es mal wieder Zeit, ein bisschen auch da ein bisschen Rock'n'Roll zu machen, ein bisschen Hip-Hop zu machen, wie auch immer, aber rauszubrechen und auch Neues wieder zu probieren.
Ja. Ein bisschen Rock'n'Roll und Hip-Hop zu machen, das war ursprünglich auch die Intention, warum ihr das alles gegründet habt, oder? Du warst 22, als ihr den Schritt gegangen seid. Wie kommt man in dem Alter auf die Idee zu sagen, ich habe jetzt hier einen festen Job, ich bin gelernter Industriekaufmann, aber scheiß drauf, ich mache jetzt einfach alles neu und mich selbstständig?
Es klingt irgendwie immer so, du gehst aus Sicherheit raus und machst irgendwie was Neues, aber mit 22 brauchst du ja keine Sicherheit, da hast du ja nie, keine Verpflichtungen. Ich hatte eine Wohnung in Ludwigsburg, die hat 350 Mark gekostet in der Hindenburgstraße, habe nebenher viel aufgelegt eh schon und habe überall gearbeitet, also ich hatte keine großen Probleme in dem Sinne und die einzige Sicherheit oder das einzige Problem ist da, weil wir brauchten irgendwie 50.000 Mark Kredit, und, um unsere GmbH-Anteile oder die GmbH-Einlagen zu machen, das war das einzige Risiko. Meine Freunde haben sich einen 3er BMW gekauft damals. Woher kam das? Also ich habe, wie du gerade gesagt hast, beim Siemens Industriekaufmann gelernt, habe dann dort gearbeitet, war im Außendienst, habe Telefonanlagen und Kabelnetze verklopft. Ich habe den Job geliebt. Der Job an sich war wirklich spannend. Habe aber nebenher schon relativ früh in diesem Stuttgarter Hip-Hop-Kolchose-Ding mitgemischt, habe so die ersten Jams mitveranstaltet, Hip-Hop-Konzerte, habe fürs Jugendhaus Con Westheim lange Zeit ehrenamtlich gearbeitet und habe da Festivals gemacht, habe dann Bandmanagement gemacht, war selber mal eine Kurzzeit-Rapper, war aber einfach nie gut genug dafür, um es irgendwie zu schaffen, und habe gemerkt, okay, dieses selber Künstler sein kannst du nicht so richtig, da fehlt das Talent oder der Biss oder wie auch immer, aber du kannst Künstler ganz gut produzieren, du kannst gut die dazu bringen, rechtzeitig auf der Bühne zu stehen, du kannst eine Werbung ganz gut machen, du kannst ganz gut Sponsoren rankriegen, also bin ich eher auf das produzierende Ding rüber. Und das konnte ich natürlich bei Siemens nicht ausleben. Ging nicht so. Also dieses Faible für Marketing, das Faible für Werbung, Faible für Veranstaltungen, für großartige Momente konnte ich nicht ausleben. Und dann habe ich irgendwann Jochen Schroeder kennengelernt. Wir haben uns gegenseitig unsere Bands zugebucht. Er hat damals Hyperactive gemanagt, ich Pansy, so eine Ludwigsburger Kultband, sage ich mal. Und dann hat meine Band auf seinem Festival spielen dürfen und seine Band auf meinem Festival. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal machen. Mhm. Und Jochen meinte, nee, du hast einen Job. Wir gehen nicht zusammen, weil du hast deinen festen Job. Und irgendwann kam ich zu Jochen und habe gesagt, du, ich habe gerade gekündigt. Also von daher, lass uns zusammen machen, aber ich bin jetzt eh frei. Von daher ab in 3 Monaten bin ich arbeitslos. Also von daher, lass uns tun. Und diese Kündigung, die war notwendig und das war auch so eine Befreiung für mich. Also nichts gegen Siemens, nichts gegen den Job, aber ich wollte bewegen, ich wollte gestalten können. So.
Ja. Und war es dann plötzlich auch dein eigener Chef? Was ist das? Also was ist das für ein Unterschied vom Gefühl her? Eine Festanstellung und eben selbstständig zu sein.
Erstmal ein Arsch voll Arbeit. Mhm. Also ich glaube, wir haben die ersten 5-6 Jahre 7 Tage die Woche 12 Stunden am Tag gearbeitet, ohne Großurlaub. Man stellt sich das immer so einfach vor, wir haben wirklich durchgerockt bis zum geht nicht mehr. Es war teilweise richtig hart, aber das kannst du halt in deiner Jugend machen irgendwie, das funktioniert. Chef sein habe ich nie gefühlt. Also ich bin auch heute, habe ich nicht das Gefühl, Chef zu sein. Klar, du musst Entscheidungen treffen. Aber für mich bedeutet Führung, Menschen um mich rum zu schaffen, die es besser können wie ich. Weil sonst würde ich es ja selber machen. Sondern ich brauche Leute, die einfach besser sind in dem, was sie tun, wie ich sein kann. Und da gibt's, glaube ich, 2 Millionen Dinge, die andere Menschen besser können als ich. Und da bin ich froh, dass ich Leute um mich rum habe. Und da geht's mir darum, die richtigen Leute auszusuchen, mit denen zu arbeiten, mich auch von denen inspirieren zu lassen, von denen zu lernen. Und eigener Chef zu sein ist... Ich muss dazu sagen, wir hatten die ersten Jahrzehnte wirklich Glück. Also hat alles gut funktioniert. Wir waren fleißig. Wir hatten nie irgendwelche finanziellen Probleme, haben alles gemeinsam erwirtschaftet, haben auch nie Banken gebraucht, Gott sei Dank. Klar, es gab mal die erste Wirtschaftskrise, die war hart. Der 11. September war erstmal hart. Aber wir haben keine großen Ansprüche gehabt, so was das Leben betrifft, was das Gehalt betrifft, sondern wir wollten halt uns ernähren davon, so. Und bis Corona war das auch alles okay, lief gut. Ja. Wir haben gut gewirtschaftet, wir sind Schwaben, wir haben nie Geld ausgegeben, das wir nicht haben, und haben immer versucht, das Geld da zurück zu investieren, wo wir es nötig haben, nämlich zum Beispiel hier im Büro, dass wir uns wohlfühlen, dass wir die Kolleginnen sich wohlfühlen, dass wir eine tolle Umgebung haben, sowas. Ja.
Du hast gerade die Führungskultur angesprochen und dass es dir jetzt wichtig ist, nicht, und du dich auch nicht so fühlst, als müsstest du top-down irgendwas durchdrücken. Wie lebt ihr hier mit den rund 20 Mitarbeitenden? Führung oder generell das Miteinander?
Ich glaube, wir sind sehr eng miteinander. Mhm. Also wir machen ganz klassische Wochenmeetings, Startmeetings, wo wir uns gegenseitig abholen. Wir machen dann in den einzelnen Units, also wir haben KommunikationsdesignerInnen, wir haben ArchitektInnen, wir haben ProjektleiterInnen, und dann treffen wir uns in eigenen Units, tauschen uns aus, was sind die Probleme, was sind die Themen, und dann arbeiten wir relativ strikt projektbezogen. Also wir haben Projektgruppen, mhm, und die arbeiten an ihrem Projekt und versuchen das so erfolgreich als irgendwie möglich zu machen. Gleichzeitig haben wir Unternehmenskultur, wir haben hier einen eigenen Koch, der jeden Tag für uns kocht, nachhaltig, vegetarisch, regional und so, dass wir auch was Gutes zu essen bekommen. Und diese Stunde dürfen wir zum Beispiel nicht über Projekte reden. Dafür reden wir dann über den Bachelor. Also da passieren solche Diskussionen. Wir haben gehen oft gemeinsam weg. Wir haben unser eigenes Pulse-Weekend, wo wir einmal im Jahr strategisch berichten. Also wir versuchen schon sehr, sehr transparent zu sein. Ich glaube, das ist super wichtig, Entscheidungen auch zu begründen. Die kann nicht immer jeder verstehen. Klar, man braucht ein bisschen unternehmerisches Gefühl für manche Entscheidungen, oder manche Entscheidungen sind einfach auch nicht geil. Aber wir versuchen schon, das Miteinander hochzuleben.
Ja. Wie kam es dazu, dass ihr einen eigenen Koch habt?
Ach, wir hatten irgendwann mal gemerkt, dass wir waren im Urban Harbor draußen, das damals noch nicht so hieß, bei Max Meyer. Liebe Grüße. Und der hat uns tolles Büro hingestellt. Das war fantastisch für uns, für die Entwicklung auch, weil wir kamen aus dem Film- und Medienzentrum raus. Mhm. Auch da vielen Dank an die Stadt, die uns da damals die Möglichkeit gegeben hat, wirklich zu gründen in total historischen, tollen Räumlichkeiten und dort auch von 2 Mann auf, ich glaube, dann 12 Mann zu wachsen oder Mann und Frau zu wachsen. Tolle Umgebung. Und dann durften wir zu Max Meyer raus. Und da bist du dann da hockst im Kaufland drin, und was hast du um dich rum? Burger King und Kaufland. So. Mhm. Und hast du halt beim Kaufland deine China-Box oder deinen Döner geholt und hast dich jeden Tag scheiße ernährt, so irgendwie. Und dann haben wir auch gemerkt, das funktioniert nicht an einem selber. Man merkt ja auch immer so langsam, vielleicht auch deformiert wird, wenn man so lange zu viel Scheiße isst. Und haben dann gesagt, okay, wir wollen, dass die Menschen sich gut ernähren, im Rahmen auch so einer Nachhaltigkeitsgeschichte, die wir gemacht haben, und haben eine Ernährungsexpertin gehabt. Die war dann ein Jahr lang da, hat erklärt, was bedeutet Ernährung, was ist wichtig für die Ernährung. Und dann gab es Kochkurse, die wir gemacht haben, und das haben wir ein Jahr lang gemacht. Und dann haben wir uns, glaube ich, 6 oder 8 Wochen lang danach gut ernährt, haben gemeinsam eingekauft, haben gemeinsam gekocht, haben drauf geachtet, und dann habe ich halt keine Zeit gehabt. Dann bin ich wieder rüber, habe mir die China-Box geholt, die Nudelbox geholt, den Döner geholt, und dann haben wir gemerkt, diese Beschaffungskriminalität, das ist halt schon aufwendig und so weiter. Und dann kam die Idee, lass uns doch einen Koch holen. Und seitdem geht es uns einfach besser. Der Koch kocht gut, ausgewogen. Der guckt, dass sich alle wohlfühlen. Man kann sich was wünschen. Und es ist wirklich so ein Wegkommen. Also das ist wirklich weg vom Büro und nicht am Arbeitsplatz, sondern einfach rauslaufen kurz in unser Studio rüber. Da haben wir eine kleine Kantine. Und dann wird gemeinsam gegessen. Einfach großartig.
Absolut.
Und viele unserer Kundinnen kommen auch so in die Mittagszeit, weil sie sagen, hey, gibt's was zu essen? Und dann ist immer toll.
Ja. Also das ist ja für einen Betrieb dieser Größe völlig unüblich, da eben eine eigene Person einzustellen, die nur für eben 25 Personen kocht.
Das ist ja purer Egoismus. Ich möchte auch gut essen.
Ja, perfekt. Pragmatisch. Und du hast die Nachhaltigkeit gerade angesprochen. Ja. Darüber stolpert man immer wieder, wenn man nach Pulsmacher mal googelt und guckt, was macht ihr denn so? Warum ist euch das so wichtig, und wo soll es damit noch hingehen?
Naja, erstmal in die Zukunft. Also wenn wir nicht ganz schnell umdenken und Dinge komplett strikt ändern, haben wir keine große Zukunft mehr. Ich habe selber, wie gesagt, 2 Kinder. Ich möchte, dass meine Kinder und meine Enkel, soweit ich es miterlebe, einfach noch eine okay Zukunft bekommen. Und wir machen hier gerade den Planeten kaputt. Ich meine, das weiß jeder, aber man spricht nicht mehr drüber, ist auch gerade nicht mehr en vogue, das Thema Nachhaltigkeit. Wie kam es dazu? Also ich habe irgendwann mal, mein Sohn ist auf die Welt gekommen, und irgendwann habe ich gemerkt, das, was wir hier als Pulsmacher machen, ist komplett schlecht für die Umwelt. Wir bauen irgendwelche Messestände auf, schmeißen sie weg, wir produzieren Kataloge, schmeißen sie weg. Also wir machen ganz viel für die Wegwerfgesellschaft, wir bauen ein Catering auf für 3000 Menschen, da ist dann kiloweise Fleisch, dann schmeißen wir auch ein Drittel weg, weil es nicht aufgebraucht worden ist. Also im Endeffekt quälen wir Tiere, töten sie und schmeißen sie nachher noch weg. Also so in der Ecke haben wir dann angefangen zu denken, und dann haben wir gedacht, okay, wie kriegen wir das irgendwie hin? Ja, wir kriegen es, also wir können es nicht ganz wegmachen, aber wir bekommen es besser hin und bekommen es vielleicht auch so hin, dass wir Multiplikator werden. Dass wir mit unseren tollen Kundinnen, die wir haben, PartnerInnen, mit denen wir arbeiten, dass die quasi unsere Botschaft mit multiplizieren und dann auch Dinge vielleicht in Zukunft auch ein Stück weit besser machen. Und haben dann, glaube ich, jetzt 12 oder 13 Jahre her, alles bei uns angeschaut und jeden Stein umgedreht. Das plakativste Beispiel, das es da gibt, ich bin M-Klasse gefahren. Das war mein Traum als Jugendlicher. Ich komme so aus der Boltstraße, komme Westheim, da wollte ich irgendwann mal einen Daimler fahren. So. Und dann habe ich mir geleistet, und ich war der stolzeste M-Klasse-Fahrer der Welt. Und dann wurde mir klar, größter Schwachsinn, habe den quasi zurückgegeben und bin Smart 4-2 Elektro gefahren, so einer der ersten, die rausgekommen sind, ohne dass es eine Infrastruktur gab und das Auto hat irgendwie 60 Kilometer Reichweite gehabt. Also alle Painpoints mitgenommen, um es wirklich auch zu erlernen und zu erleben. Und das ist was ganz Plakatives. Büroorganisation umgestellt. Wir haben dann versucht, nur noch mit nachhaltigen Materialien zu arbeiten, was Putzmittel betrifft. Wir haben bei Kunden gesagt, hey, lass uns doch eure Veranstaltung vegetarisch machen. Mhm. Super, also wir brauchen gar nicht groß zu reden und es gibt nur vegetarisches und veganes Essen. Und an einem Abend merkt es der Gast vielleicht gar nicht. Im Gegenteil, er nimmt was mit und denkt, hey, das ist eigentlich ganz geil, kann ich auch mal kochen. Ja. Und so sind wir nach und nach von innen nach außen gegangen und wollen immer noch Deutschlands nachhaltigste Agentur werden. Mhm. Und es geht auch, wir arbeiten da hart dran. Während Corona ist es ein bisschen schwieriger geworden, muss man sagen, da hatten wir andere Probleme, aber jetzt so läuft ganz gut und es ist natürlich auch eine Botschaft, die extrem wichtig ist und da geht man auch nicht auf, da macht man einfach weiter.
Und diese Botschaft kriegt man ja am besten an die Menschen, indem man das macht, frei nach dem Motto Show, don't tell.
Absolut.
Brauche ich dir als alten Kommunikator nicht zu erzählen. Ja. Wann hast du für dich bemerkt, dass Kommunikation der Schlüssel ist, die Menschen zu erreichen? Und was ist Kommunikation für dich, außer dem wahrscheinlich auch?
Die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Echt spannende Frage. Ich glaube, es liegt echt ein Stück weit in meiner Kindheit zurück, wenn ich wirklich tief drüber nachdenke. Ich bin, wie gesagt, in der Boltstraße Kommestheim groß geworden. Das ist so ein Melting Pot gewesen von ganz vielen Gastarbeiterkindern und Gastarbeiterfamilien, weil es eine Bahn-Area ist. Mein Vater war bei der Bahn. Und da war natürlich Kommunikation der Schlüssel. Du hast ganz viele unterschiedliche Kulturen gehabt. Also ich bin nur mit meinen türkischen, italienischen, kroatischen, serbischen, griechischen Brüdern und Schwestern aufgewachsen. Und da kommst du nach Hause und hast plötzlich eine ganz andere Art der Kommunikation. Du bist dann bei diesen arabischstämmigen zu Hause, wo es dann total laut und exklusiv und boah vorgeht. Dann die italienische Mama redet ganz anders. Und dann kommst du zu der griechischen Familie, die nochmal ganz anders ist. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen das erste Mal gemerkt, dass es ganz unterschiedliche Arten von Kommunikation gibt und dass es dann auch ganz unterschiedliche Disziplinen gibt. Also wie ist meine Körperhaltung? Wie laut oder leise rede ich? Ja. Wie gestikuliere ich? Wie schnell, wie langsam? Wie warte ich ab? Wie falle ich jemand ins Wort und so weiter? Und da habe ich, glaube ich, schon von Kind auf viel in der Kommunikation kennengelernt. Und auch in der Grundschule, wo viele meiner Freunde gar nicht Deutsch sprechen konnten, weil sie erst in der zweiten Klasse gekommen sind. So. Und dann hat man sich gegenseitig geholfen. Und ich glaube, da hat es angefangen, dass ich mir mehr Gedanken über Kommunikation gemacht habe. Und dann durfte ich schon in der dritten Klasse das Schulfest moderieren, weil ich halt einfach quatschen wollte und weil ich vielleicht ein Stück weit auch im Mittelpunkt stehen wollte. Ich weiß es nicht. Und dann später habe ich witzigerweise, das hat mir mein Vater dann, glaube ich, zum 30. Geburtstag geschenkt. Ich habe früher Werbung gesammelt. Ich habe wirklich Werbung aus den Zeitschriften rausgeschnitten und die katalogisiert in Zigarettenwerbung, die war früher die geilste Werbung, und dann Autowerbung, habe die wirklich gesammelt und habe dann gesehen, so wie im Laufe der Jahre, Lucky Strike war damals zum Beispiel ziemlich cool, was Werbung betrifft, und habe es gesammelt als 12-, 13-Jähriger, warum auch immer.
Gab es einen initialen Moment oder einfach so?
Kannst du nicht sagen.
Ja, so Sammelleidenschaften sind ja manchmal völlig skurril und man weiß nicht.
Ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe wirklich in so diesen Leitsordnern Zigarettenwerbung in Klarsichtfolien gesammelt irgendwie. Keine Ahnung. Und dann kommt halt viel bei mir, ich war schon immer sehr musikabhängig. Also seit ich klein bin, habe ich versucht, Musik zu machen, Musik gehört. Ich lege auf, seit ich irgendwie 16 oder 17 bin und liebe die Musik. Und in der Musik ist nicht auch ganz unterschiedliche Kommunikationsgeschichten. Und dann kam irgendwann mal der Hip-Hop. Und dann kam der Hip-Hop, es war so die erste Musikkultur, die ich auch machen konnte, weil ich konnte kein Instrument spielen. Meine Eltern konnten mir keinen Geigenunterricht oder Klavierunterricht bezahlen. Also war dann das erste Mal, Hip-Hop kannst du selber machen. Und Hip-Hop ist so ein Straßending. Und übersetzt in Deutschland bedeutet es, wir alle können. Wir können ein bisschen tanzen, wir können Hip-Hop machen. Und das ist natürlich auch komplett Sprache und Kommunikation. Ja. Und vielleicht kommt es daher so ein bisschen. Kann sein.
Aber hattest du dann das Gefühl, weil Hip-Hop ist ja vorwiegend real. Und wenn du Events machst und natürlich dann auch musikalische Events, dann bist du auch real. Und wenn du dann auch noch eine Agentur hast, die KünstlerInnen promotet, genauso. Und dann gehst du in den Sellout-Werbung. Hattest du das Gefühl oder hat dir das jemand von den alten WeggefährtInnen auch mal angetragen und gemeint, ah ja, komm,
Also Sellout ist, finde ich super, wenn man Dinge ausverkauft, dann sind sie erfolgreich. Von daher ist ein Sellout auf eine Art und Weise. Nee, Quatsch. Also wir kommen immer von der Marke her. Also wenn wir ein Event machen, wenn wir eine Kommunikationsstrategie machen, dann kommen wir von der Marke her. Also ich glaube fest daran, dass eine Marke nur dann gutes Marketing macht, wenn es authentisch ist. Mhm. Also ich halte zum Beispiel nichts von Werbung. Ich glaube, ein Produkt anzupreisen, das nicht authentisch ist und nicht das widerspiegelt, was es letztendlich ist, ist komplett falsch. Sondern du musst dem Produkt eine Authentizität geben und dann versuchen, ob es den richtigen Markt dazu gibt und die richtige Marktansprache zu haben. Und es gibt natürlich Produkte, für die würden wir nichts tun. Es gibt auch Bereiche, für die würden wir nicht arbeiten. Aber Sellout in dem Sinne, dass es negativ ist, fühle ich nicht.
Mhm. Ja. Wie funktioniert das, wenn jemand zu euch kommt und du sagst, wir gehen immer von der Marke aus? Manchmal muss man die ja erstmal überhaupt kreieren oder sich ausdenken. Mhm. Also wer sind eure Kunden und was ist so der normale Prozess quasi, den ihr mit ihnen gemeinsam durchlauft?
Das kommt immer auf die Aufgabe an. Mhm. Wir gucken immer, was ist eigentlich der Grund? Was ist der Grund des Auftrags? Was ist der Grund, warum du jetzt Geld ausgeben möchtest? Also im Normalfall wollen Firmen mehr Geld sparen und wollen Geld verdienen, aber Geld ausgeben ist erstmal so, dann haben sie einen Grund. Der Grund kann ganz banal sein, wir haben ein neues Produkt und wollen, dass das Produkt einen Bekanntheitsgrad hat. Der Grund kann sein, wir haben gerade ein Problem mit dem Recruiting, wir kriegen nicht die richtigen Leute. Das Problem kann sein, die Konkurrenz ist besser geworden. Also es können immer irgendwelche Problemstellungen sein und die gucken wir uns erstmal an. Mhm. Und dann kann es aber auch sein, dass der Event, den der Kunde plant, gar nicht das richtige Modell ist für das Problem zu lösen, sondern dann braucht er vielleicht eine Social-Media-Kampagne oder braucht vielleicht eine andere Unternehmenskultur, weil die Unternehmenskultur nicht funktioniert. Und deswegen stellen wir erstmal die richtigen Fragen. Wenn wir jetzt über eine Marke reden, die ganz anfängt oder eine Marke, die sich neu aufbaut, du hast gerade gesagt, dann müssen wir irgendwas erfinden. Erfinden ist komplett falsch. Also ich möchte da nicht widersprechen, aber erfinden ist so das Schlimmste, was du tun kannst, sondern wir finden. Mhm. Also wir sind im Markenprozess, im Denkprozess, bei Marken sind wir Archäologen, weil es gibt ja schon immer was. Es gibt ja irgendeinen Grund, warum eine Marke, eine Firma entstanden ist, egal ob es irgendwie ein Logistiker ist, ob es eine Möbelfirma ist, ob es eine Sportartikelhersteller ist. Es gibt einen Grund, warum die Firma sich gegründet hat. Mhm. So. Den Grund gucken wir uns an. Wir gucken uns an, wie haben die damals gelebt, was waren die ersten Produkte. Damals kann auch vor 5 Jahren sein. Das ist erstmal im Hintergrund. Und der Herr Fischer von Mann und Hummel hat mir mal gesagt, sie reden gar nicht mehr von Vergangenheit, sondern sie reden von Herkunft. Mhm. Weil eine Herkunft ist nie abgeschlossen, die Vergangenheit ist abgeschlossen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und von daher reden wir auch über die Herkunft, über die Gegenwart, über die Zukunft. Also wir machen wirkliche Prozesse mit den Kunden, überlegen uns, wo wollt ihr eigentlich hin, für was wollt ihr stehen? Und dann finden wir, wie gesagt, wie so Archäologen, gucken wir, was ist da und finden. Aber erfinden tun wir gar nichts und das ist alles schon da. Und dann überlegen wir, okay, wenn wir gefunden haben, welche Farbe passt zu dir, welche Form passt zu dir, welche Sprache passt zu dir, welche Klamotten ziehst du gerne an, um dann die Marke so ein bisschen neu zu interpretieren.
Schon immer oder hat sich das gewandelt? Weil ich meine, als ich angefangen habe, 1999, wenn man sich zurückerinnert, also ich bin da mit so einem, diese komischen Brille, die überall in den Ipsheften und sonst was als Beilage war, weil da war die letzte Sonnenfinsternis. Mhm. Und alle hatten Angst vor Y2K, dass uns jetzt hier die Computer abschmieren beim Übergang ins 2000. Ja. Das heißt, da habt ihr angefangen. Es gab keine Smartphones. Ihr habt mit Festnetztelefonen angefangen, saß da am Schreibtisch. Dann kam eben die Finanzkrise, es kam Internet, es kam Social Media, mittlerweile KI. Wie hat sich eure Arbeit im Laufe der letzten 2,5 Dekaden weiterentwickelt?
Die entwickelt sich jeden Tag weiter. Mhm. Also Ende des Tages machen wir vielleicht immer noch das Gleiche, aber mit anderen Instrumenten. Als andere Hilfsmittel, wie du gerade gesagt hast, also wenn man sich allein das Handy anschaut, ich habe beim Siemens noch so einen Koffer im Auto liegen gehabt, das war mein erstes Smartphone, das erste Mobiltelefon, wo die Minute, glaube ich, 30 Mark gekostet hat oder so. Ich habe noch gelernt, das klingt jetzt echt wie so ein alter Mann, aber ich habe noch gelernt mit Schreibmaschine, teilweise haben wir noch keine Rechner beim Siemens gehabt, sondern meine Rechnung habe ich in einer elektrischen Schreibmaschine geschrieben. Und am Ende des Tages waren es immer Tools. Was ich geändert hatte in der Kommunikation ist, dass du ganz früher ganz klar wusstest, wo sind deine Kanäle. Also ich hatte quasi einen Laden und ich habe in dem Laden ein Plakat gehabt und da habe ich drauf geschrieben, was es kostet. Das war meine Werbung. So, und dann konnte ich irgendwann mal Anzeigen schalten in Zeitungen. Das war meine Werbung. Ich wusste ganz genau, 3/4 im Dorf lesen die Zeitung und lesen meine Werbung. Und dann ging es weiter. Dann haben wir irgendwann Kinowerbung bekommen und. Und früher war es vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, war es vielleicht ein bisschen Billard spielen, die richtigen Kugeln zu treffen, damit es ins richtige Loch geht. Und irgendwann war es dann Flippern. Also du guckst, dass die Kugel irgendwo anschlägt und dass irgendwas passiert so. Und jetzt kommen wir wieder in den Punkt, wo klarer wird durch diese ganzen Datengeschichten. Wer ist meine Zielgruppe? Wie komme ich da ran? Wie kann ich genau sieden? Aber es wird immer komplexer, definitiv. Mhm. Es hat viel mit Technik und viel mehr mit Algorithmus zu tun. Ich glaube, das kehrt sich wieder um. Also ich merke gerade, weil du gerade das Thema KI angesprochen hast, momentan kommt wahrscheinlich über 50% der Sachen, die bei mir ankommen, kommen von der KI geschrieben bei mir an. Stelle ich mir, denke ich mir,
warum. Was sind das
für Briefings, Anschreiben etc., pp. Bewerbungen von Recruiting, da merke ich mittlerweile, über die Hälfte ist von der KI geschrieben. Dann überlege ich mir, soll ich es überhaupt noch lesen oder schicke ich es gleich meiner KI zum Antworten? Also wir reden dann wirklich so Terminator-mäßig, Roboter reden mit Robotern irgendwann mal. Aber das merkt man. Man merkt es auch schon. Also auch meine Kollegen, alle merken das langsam. Das macht auch keinen Spaß. Es macht auch keinen Spaß, so ein Briefing zu lesen, das die KI geschrieben hat mit irgendwelchen Bullshit-Bingo-Begriffen. Und es macht auch keinen Spaß, eine Bewerbung zu lesen, die von der KI geschrieben worden ist, nur weil das drin steht, was ich anscheinend hören will. Ja. Dabei kennt man mich ja als Mensch gar nicht. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, den Menschen auch zuzuhören und mit den Menschen zu sprechen. Mhm. Und da wird auch die Begegnung wieder wichtiger. Definitiv. Auch der digitale Raum wird unwichtiger, da wird der reale Raum wieder wichtiger. Und das merkt man ja auch, viele Konzerte sind ausverkauft. Wenn man sich Stadtfeste anguckt, die waren noch nie so überlaufen, wie es jetzt gerade der Fall ist. Da kommt es teilweise nicht mehr rein. Also die Begegnungen werden wichtiger. Mhm. Und es ändert sich, wird sich auch in 5 Jahren wieder viel ändern. Das wird sich viel, viel ändern. Und ich glaube, dass viele Dinge von der KI auch übernommen werden. Also sag mal, das Thema bei uns ganz klar, das Thema Recherchen. Ja. Was ich früher in Recherchen und Stunden verbracht habe, am Wochenende irgendwie dem Kunden und hier und da und die Konkurrenz, das macht heute meine KI. Ich baue mir die, ich habe meine Agenten gebaut. Fantastisch. Also super.
Das heißt, ihr schickt aber keine Briefings raus, die von der KI geschrieben wurden?
Nee. Also wir fangen an mit einer KI oft und überlegen uns, oder die KI überlegt sich teilweise, und dann wird es aber auf jeden Fall verfeinert und nochmal angeguckt, durchgeschaut, nochmal überarbeitet, was es bedeutet zur Pulsmacher, was sind wir eigentlich? Mhm. Weil sonst fängst du wirklich irgendwann an, das Briefing, KI, und dann kommt das Projektangebot gleich raus.
Ja.
Machen mittlerweile viele, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist, weil wie überall, die KI, die kann ja nur rezipieren, was es schon gibt. Ja. Die kann ja nicht denken. Die ist ja ganz weit weg von Denken, sondern die ist ja nur alte Muster. Gut, das machen wir als Menschen auch, wir haben was gelernt, wir replizieren alte Muster. Aber die KI wird nichts Neues dazu denken. Die KI wird nicht kreativ sein, das kann sie gar nicht. Da hat sie nicht die Möglichkeiten dazu. Und ich glaube, dass diese Kreativität, dieses Menschlichsein, dieses Team miteinander, dass das den Ausschlag ergibt.
Ja, aber also ich sehe schon oft die Gefahr, dass wir Menschen ja natürlich auch die Tendenz haben, Dinge zu vermenschlichen, auch und vor allem die KI. Ich meine, die meisten KIs haben Namen. Und dann spricht man immer von ihr oder von ihm und sowas. Klar. Und da sehe ich schon eine große Gefahr, dass Menschen das vergessen oder ausblenden und einfach wirklich Absolut. Das Gefühl haben, ich spreche mit einer Freundin oder ich spreche mit einem Therapeuten oder sonst irgendwas und das halt wirklich vermenschlichen und am Ende nicht mehr so ganz genau wissen, wo hört der Mensch auf, wo fängt die Maschine an.
Das ist eine Riesengefahr. Gibt's ja diesen Film Her von Spike Jonze, der mit dieser KI-Agentin quasi eine Liebschaft anfängt und sich in sie verliebt und dann Liebeskummer bekommt und so weiter. Ja, Riesengefahr. Mhm. Absolut Riesengefahr, was die Gesellschaft betrifft. Ganz klar, dass man für die Leute, die schon immer Schwierigkeiten hatten, mit Menschen klarzukommen und nach draußen zu gehen, für die ist es super einfach, plötzlich AnsprechpartnerInnen zu haben auch und Probleme zu besprechen. Ich habe das auch teilweise schon gemacht, mit der KI mich unterhalten und versucht, wie weit geht die eigentlich, wie weit versteht die mich, und die versteht mich fantastisch, aber nur so weit, wie ich denke, dass sie mich versteht, während ein Freund von mir ganz anders mit mir spricht und mir nicht gefallen möchte.
Und auch mal Kontra gibt.
Ja. Genau, man darf nicht vergessen, die KI will dir immer gefallen.
Ja.
Die will immer, dass du ihr Zuneigung gibst, dass du ihr sagst, das hast du gut gemacht. Die möchte keine Fehler machen, die möchte nicht kontra sein, die möchte dir immer gefallen. Dafür ist sie, so ist sie gebaut. So. Mhm. Und das macht natürlich auf die einen Seite einfacher, aber da passiert nichts, da wird sich nichts Neues entwickeln. Und wir müssen neue Dinge entwickeln. Und natürlich können wir in gewissen Bereichen, Wissenschaft, Pharma und so weiter, fantastisch. Und ich glaube auch, dass es bald Durchbrüche gibt in der Krebstherapie und so weiter und so fort, weil da geht es um Daten, da geht es um Wissenschaften. Aber was Kreativität und Menschlichkeit betrifft, vollkommen richtig, wir müssen da aufpassen,
ja.
Extrem aufpassen.
Merkst du es auch in eurer Branche, gerade was Grafiken betrifft, dass wir eigentlich jetzt so am Ende angekommen sind, was computergeneriert wird? Das haben wir durchgespielt quasi und jetzt geht's doch wieder eher Richtung analog?
Nee, ich glaube, wir sind da immer noch am Anfang.
Okay.
Also jeder, der mir irgendwas sagt, was die KI nicht kann, da sage ich ihm, das ist eine Frage der Zeit. Mhm. Wir sind immer noch am Anfang. Also es ist klar, geht's mittlerweile.
Nein, ich meinte nicht, was sie kann, sondern eher, was wir wollen. Dass wir uns quasi so ein bisschen daran satt gesehen haben, an den perfekten Linien und jetzt doch eher wieder durchaus was Handgemachtes wollen, was man auch sieht, dass es handgemacht ist.
Ja, ich glaube, es ist in der kompletten Kulturszene so. Ich meine, wenn man sich die Filme anschaut, die letzten Marvel-Filme, das kannst du auch eine KI schreiben lassen, das kannst du auch eine KI produzieren lassen, da hast du nicht mehr viel Fleisch drinne. Und dann kommt so ein, keine Ahnung, so ein Joker, der komplett handgemacht ist, der Böse daherkommt und plötzlich wird das ein Riesenerfolg oder der, oder der letzte Batman, weil es halt was sich anders anfühlt wie komplett KI. So ist es in der Musik, also weiß nicht, letztes Coachella-Festival war nur noch ein TV-Spektakel, hat nichts, nicht mehr viel mit Musik zu tun. Wir sprechen darüber, dass dieses Glide 80 Stunden Arbeitszeit gekostet hat, aber die Songproduktion 2,5 Minuten gefühlt. Ja. Also das ist so, da wird's sich umdrehen, da bin ich mir sicher. In der Werbung glaube ich es nicht. Ich glaube, dass es auch keinen riesengroßen Unterschied macht, ob du 3 Tage in Südafrika ein Model fotografierst oder ob du das aus der KI machst, weil das merkt man nachher wirklich nicht mehr. Im Film glaube ich schon, dass es einen Unterschied macht, aber an den Bildern, da wird sich nicht mehr viel umkehren.
Ja.
Fürchte ich.
Ja, also du hast vorhin gesagt, die Veranstaltungen sind voll. Die Leute kommen zu Konzerten, die kommen zu Stadtfesten. Das ist ja durchaus auch ein Thema, was mich interessiert. Ich komme auch von der Bühne und von Live-Veranstaltungen. Hast du das Gefühl, die Menschen dürsten generell wieder mehr nach Live-Veranstaltungen oder konzentriert sich's dann doch auf die wenigen Großen, also die Taylor Swifts und die Konzerte und dann eben die großen Stadtfeste, die halt die ganze Stadt in Aufruhr versetzen und die so Nachwuchsbands oder 50 bis 200 Personenkonzerte und sonstige Veranstaltungen eher so ein bisschen unter den Tisch fallen?
Ich glaube, es ist ein Riesenproblem momentan. Ich kriege das ja auch mit, weil ich mit ganz vielen Kulturschaffenden auch arbeite und mich mit denen unterhalte oder auch viele FreundInnen habe, die im Kultur, in der Kulturszene tätig sind. Und wir haben, wie du gesagt hast, wir haben diese Eventisierung von Großkonzerten, Taylor Swift, Harry Styles, wie sie immer heißen. Also die großen Sachen werden ausverkauft, dann hast du den Hype-Train, der in dem Jahr funktioniert. In dem Jahr kriegst du für Provinz definitiv keine Karten, weil die komplett ausverkauft sind. 2 Jahre später müssen sie wieder Gas geben, dass sie Dinge ausverkaufen. Also du hast den Hype und du hast die Eventisierung. Das, was zwischendrin passiert von Bands, die vielleicht früher problemlos 3.000-4.000 Karten verkauft haben, die strugglen heute und kämpfen und sagen Konzerte ab und sagen Tourneen ab und haben wir das Problem, dass sie ja nur da Geld verdienen. Und da sie da nur Geld verdienen, müssen sie auch jedes Jahr auf Tour gehen und spielen jedes Festival. Wenn du die deutsche Festivallandschaft anschaust, fühlt sich alles irgendwie gleich an. Also es gibt, glaube ich, kein Festival, wo Zartmann dieses Jahr nicht spielt oder letztes Jahr und so weiter. Also es ist schon so. Und dadurch wird es halt austauschbar. Aber ich glaube fest dran, jetzt wo die Zeiten an sich schlechter werden und schlechte Zeiten sind immer gut für Kultur, weil dann gibt's wieder Worte, dann gibt's diesen Drang, sich zu zeigen, dann gibt's diesen Drang zu streien, den Drang zu revolutionieren. Ich glaube, das kommt jetzt auch und ich hoffe, dass dann wieder mehr Subkultur passiert und dann auch wieder mehr Geld in Subkultur fließt. Auch das Thema, dass Kultur vielleicht nicht immer gleich Geld verdienen möchte, sondern einfach auch mal da sein will, um dann nachher Geld zu verdienen. Aber ich finde es komplett falsch, wenn man an die Kulturtöpfe rangeht. Also das ist in jeglicher, ich weiß, es ist kommunalpolitisch, Ludwigsburg, egal wo wir sind, ist es gerade ein Riesenproblem, weil die Ausgaben einfach wegrennen. Aber ich finde, im Letzten bitte an der Kultur sparen, weil Kultur sorgt für Integration, Kultur sorgt für Bildung, Kultur sorgt für einfach auch mal sich wohlzufühlen, auch den Frust rauszulassen. Und Kultur ist auch das Einzige letztendlich, was uns von den Tieren unterscheidet. Andere Unterscheidungsmerkmale gibt es nicht. Tiere sind wahrscheinlich besser zu ihren Kindern und zu ihren Eltern, keine Ahnung, sind besser zur Natur und zur Umwelt, aber haben keine Kultur und wir haben diese Kultur und ich glaube, wir müssen da dran festhalten. Das ist super, super wichtig, das auch zu unterstützen. Und es ist auch für den Gast wichtig zu sagen, hey, keine Ahnung, was da heute Abend passiert, ich gehe da halt mal hin. Und ich gucke mir das halt mal an, ich lasse mich auf was ein. Und wir haben halt in den letzten Jahren gelernt, immer nur das zu gucken, was uns auch gefällt, wieder dieses Blasen-Silo-Denken. Also so, es gefällt mir ja eh, da gehe ich dann auch hin. Nee, guckt euch mal was an, was euch vielleicht nicht gefällt. Weil dann lernt man und dann lernt man auch neue Menschen kennen, gehen in den Diskurs rein.
Und deshalb habt ihr ja auch die Begegnungsstätte hier ins Leben gerufen. Ja. In der Kultur war für uns natürlich die Pandemie eine extreme Zäsur. Ja. Ihr habt jetzt mit Pulsmacher schon die ein oder andere Krise mitgenommen in den letzten 25 Jahren. Ist die Pandemie da rausgestochen auch? Oder?
Absolut. Ja, Also für mich persönlich, für alles, was ich stehe, ich bin wahnsinnig gerne unterwegs, ich gehe gerne auf Partys, ich gehe auf Konzerte, ich brauche Menschen um mich rum, ich bin echt so ein, brauche Menschen, also ich atme Menschen und ich liebe das und habe auch eine große Verantwortung meinen Kolleginnen gegenüber, ich habe eine große Verantwortung meinen Partnern, also den Lieferantinnen und so weiter gegenüber und dann fängt plötzlich an, stopp mal, es geht gerade nicht, dann war es irgendwie März und wir wussten, hey, ganz ehrlich, im Mai ist das rum, jetzt haben wir mal ein paar Wochen. Und dann ging es halt weiter und weiter und schlimmer und schlimmer. Und das Einzige, was wir tun konnten, war irgendwelchen Freunden und Partnern abzusagen, sagen, das Event findet nicht statt. Freien Grafikern, Künstlern, die von dem Job leben, auf die Bühne zu gehen, freie Mediengestalter und so weiter und so fort, den musste ich plötzlich anfangen abzusagen. Und wir haben nur noch Bad News nach Hause gebracht. Wir mussten die Kollegen nach Hause schicken. Ich saß alleine in meinem Büro und habe irgendwie, was machen wir jetzt eigentlich? Die Pandemie war wirklich furchtbar und dann, ich erinnere mich an eine Geschichte, die das auch dann umgekehrt hat, das finde ich ganz schön, der Rainer Pfisterer, Fotograf aus Ludwigsburg, kennt man wahrscheinlich auch, wir haben uns im Büro getroffen und haben überlegt, was können wir für Projekte machen. Ich hatte dann eine Fotoidee, die er Gott sei Dank nicht gut fand, weil es am Ende des Tages auch echt beschissen war. er hatte dann die Idee von der Rückkehr der Musik, wo er ab der ersten Sekunde auf Konzerte gegangen ist, die noch stattgefunden haben und gesagt hat, er hört erst auf zu fotografieren, wenn die Schleierhalle wieder voll ist. Das war dann beim Scooter-Konzert und hat dann diese Fotostrecke, die Rückkehr der Musik gemacht. Und die war so unglaublich schön und so unglaublich befreiend. Ganz, ganz tolle Nummer. Und wir bei Pulsmacher, wir haben gesagt, okay, wir sind Begegnungsstätte, wir sind Kommunikation, also müssen wir reden. Dann hab ich angefangen, Ludwigs Talk zu entwickeln. Ich glaube, das war ein
Podcast.
Das war sogar live. Das war ein Streaming-Event. Das war quasi so eine Fernsehshow. Am Anfang war es dann mit einem Bluescreen hier hinten in der Ecke. Dann bin ich hier ins Büro rein, habe dann Twitch gelernt und habe jeden Tag getwitcht mit irgendwelchen Leuten. Der erste Gast war unser Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht und habe dann mit ganz vielen Menschen aus Kultur, aus Einzelhandel, aus Gastro, ich glaube, 3 Monate jeden Tag mich mit Leuten unterhalten. Ach, einfach auch für mich, weil ich konnte ja nichts tun, außer mit Menschen reden. Und dann haben wir drüben uns im Studio dann ein großes Studio aufgebaut mit Unreal Engine, mit wirklich riesengroß und haben dann einmal im Monat gestreamt. Und das haben wir, glaube ich, 4 oder 5 Jahre lang gemacht während der kompletten Pandemie und haben dann auch teilweise wirklich tolle Zugriffszahlen gehabt und tolle Menschen da gehabt. Wir haben dann Landtagswahl alle hier gehabt, Bundestagswahl, die Spitzenkandidaten aus der Region hier gehabt. Wir haben Livestream in die Ukraine gemacht am Anfang des Krieges. Das war einer meiner traurigsten, schlimmsten Momente auch als Moderator in dem Fall und haben damit halt mit Menschen geredet so und haben damit auch kein Geld verdient, sondern haben Sinnstiftungen geschaffen. Daraus wiederum kamen dann Kunden und sagten, hey, wir brauchen ein Studio, wir brauchen ein Streaming und dann haben wir plötzlich wieder Geld verdient innerhalb der Pandemie und durften dann große Streams, große Shows machen.
Weil ihr euch darüber natürlich auch das Equipment besorgt habt und das Know-how angeeignet habt, wie man das alles umsetzt.
Also auch da aus einer blöden Idee oder aus dem, komm, wir müssen mal was machen, entsteht ein Business Case und das war so oft bei uns der Fall.
Ja. Es ist viel ausprobieren einfach, oder?
Machen. Und nicht irgendwie jammern und nicht irgendwie nicht tun, weil wenn es scheiße läuft, dann musst du halt einmal hochkrempeln und weitermachen. Hilft ja nichts.
Wie gehst du mit Druck um und mit der Verantwortung, die auch hier ist? Weil ich meine, ich bin auch selbstständig, aber ich bin solo selbstständig. Wieso? Wenn es bei mir nicht läuft, hänge nur ich dran. Aber bei euch hier hängen einfach 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dran und deren Familien im Zweifel.
Danke, dass du mir das sagst. Hab ich
gerne.
Kann ich danach wieder nicht schlafen. Das sage ich ja, in Corona war es die Hölle, weil wir wussten ja auch überhaupt gar nichts. Wir wussten nicht, wie funktioniert das mit dem Kurzarbeitgeld. Also das hat wirklich super funktioniert. Also das war ab der ersten Sekunde, das ist richtig gut gelaufen. Wir wussten nicht, kriegen wir Förderungen. Da haben wir auch 4, 5 Jahre warten müssen, bis wir dann das okay bekommen haben. Toi, wir haben Geld bekommen, wir haben überlebt, uns ging es okay und wir konnten überleben. Wir haben es auch so gemacht, dass wir unseren MitarbeiterInnen alle nochmal einen Tag die Woche zumindest angestellt haben, also dass wir sie nicht komplett in die Kurzarbeit entlassen haben, um auch ein bisschen dran zu bleiben. Wir haben keinen Praktikanten, keinen Trainee entlassen, sondern wir haben die 6 Monate durchgezogen, damit sie wenigstens irgendwas haben. Weil die Verantwortung haben wir einfach so. Wirtschaftlich macht es keinen Sinn, weil es gab eh nichts zu tun, aber zumindest so ein bisschen was zu lernen. Wir haben dann auch mit den Leuten uns einmal am Tag ausgetauscht hier, haben viel gemacht. Und der Druck ist, auf der einen Seite versuchen wir wirtschaftlich immer nur das Geld auszugeben, was wir auch haben. Also wir arbeiten wirklich sehr, sehr schwäbisch. Und wir versuchen einfach das Beste draus zu machen, keine groben Fehler zu machen. Und Druck ist da. Druck hemmt dich aber auch. Also von daher versuche ich den gar nicht so an mich ranzulassen. Und ich glaube, wenn wir fleißig sind, wenn wir Gas geben, wenn wir ehrlich sind, authentisch bleiben, dann wird es schon irgendwie gehen.
Ja. Und es wird auf jeden Fall auch Ludwigsburg weiterhin bleiben oder zieht es euch irgendwann mal raus? Weil ich meine, eure Projekte sind natürlich überall, deutschlandweit, auch international.
Ach, ich liebe die Stadt einfach. Ich finde, wir haben so eine tolle Stadt. Wir haben so tolle UnternehmerInnen hier. Die Weinmanns mit Götze, Fischermann und Hummel, Uli Kraft, Ralf Hofmann. Wir haben so viele tolle Menschen hier, so viele tolle Menschen, die letzten Jahrzehnte auch geprägt haben. Max Meyer habe ich schon erwähnt, mit seinen beiden Kindern. Also es ist wirklich, wir haben so tolle Unternehmer, wir haben so tolle Köpfe hier, wir haben eine tolle IHK hier mit der Sigrid Zimmerling als Geschäftsführerin und meinem Kollegen
mit dir als stellvertretenden Präsident der Bezirkskammer.
Ich finde, da passiert so viel auch bin da jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren dabei oder so und da habe ich so viele Kontakte und so viele tolle UnternehmerInnen, die das wirklich auch wollen.
Ja.
Die wollen die Region, die wollen Ludwigsburg, die wollen das nach vorne bringen. Und mit dem Willen wird man auch die Transformation schaffen, da bin ich mir sicher. Und wir haben uns schon mal transformiert in Ludwigsburg, wir kriegen das auch nochmal hin. Wir haben einen tollen Gemeinderat, wir haben tolle Leute in der Stadt sitzen. Na, lass uns einfach machen.
Ja. Das war, glaube ich, die tollste Liebeserklärung an Ludwigsburg, die in diesem Podcast je passiert ist.
Hey, wir haben es auch voll schön hier. Wir haben dann doch tolle Kultur. Wir haben das tolle Scala. Wir haben das Kulturbündnis. Wir haben Monrepos, Schloss, Blühbau. Wie geil ist es denn eigentlich hier? Alle Gäste, ich habe oft Gäste aus Deutschland hier oder aus der Welt, die sagen, wie schön ist es hier eigentlich? Mhm. Also lebenswert, tolle Menschen, tolle Industrie. Und warum soll ich woanders hingehen?
Es gibt eben sehr viele tolle Orte hier. Hast du einen Lieblingsort? Kannst du es auf einen runterbrechen, bei dem du sagst, da bin ich am allerliebsten?
Boah, es ist super schwer. Also ich liebe den Favoritenpark brutal. Ich glaube, ich liebe Scala mit am meisten, weil im Scala hat auch viel bei mir angefangen. Ich habe als Schüler angefangen, im Scala zu arbeiten, ehrenamtlich an der Theke. Habe dann meine ersten Konzerte mitbekommen, auch damals mit Tommy Rothacker. War lange im Kinokult, habe dort gearbeitet, mache jetzt das Open-Air-Kino und wir machen das Open-Air-Kino in der Vermarktung für den Kinokult. Ich glaube, das Scala ist schon so einer meiner Lieblingsorte. Und immer wenn ich da bin, mal bei einem Konzert oder so, das ist schon immer sehr, sehr toll da drin. Und da gibt's auch ganz tolle Menschen mit dem Franco, mit Jochen Laube, die das machen. Also es ist wirklich, ich liebe Scala.
Jetzt hast du von deinem sehr abwechslungsreichen Job geschildert. Gibt es vielleicht trotzdem einen Satz, den du immer wieder und mit Abstand am häufigsten hörst?
Hören
oder sagen. Also kannst du auch aus deinem eigenen Mund hören.
Man sagt mir mal an, dass ich sage, ich fühle das nicht. Wenn ich einem Kollegen oder jemand sage, ich fühle das nicht, dann sind sie deprimiert, weil dann wissen sie, es funktioniert. Ich möchte es anders haben. Ich bin so ein Fan von Machen und wir sagen ja bei uns bei Pulsmacher, großartige Momente pulsieren ein Leben lang, das ist unser Claim und ich glaube an den großartigen Moment. Ich glaube, wenn wir jeden Moment versuchen, irgendwie großartig werden zu lassen, ob privat oder im geschäftlichen Kontext, dann wird es schon ein geiles Leben werden irgendwie.
Ja. Und wo geht's noch hin in den nächsten Jahren, Pulsmacher?
Ich hoffe, dass wir nachhaltiger werden. Ich hoffe, dass wir qualitativ besser werden. Dass an sich das lebenswerter alles wird, wobei es schon sehr lebenswert ist. Ich glaube, ich will einfach besser werden. Ich habe einfach Bock, besser zu werden. Ich habe Bock, Dinge zu gestalten mit den wunderbaren Kollegen und meinen drei Geschäftspartnern, Jochen, Thorsten und Silke. Einfach, dass wir da weiter Gas geben können. Eigentlich finde ich es schon geil, wie es die letzten 26 Jahre jetzt war.
Ja.
Ich möchte gerne so weitermachen mit dem Spaß, also jeden Tag mit Spaß an die Arbeit zu gehen, weil das ist echt ein Geschenk.
Das Gespräch heute mit dir war für mich auch ein Geschenk und hat Spaß gemacht, zur Arbeit zu kommen. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diese Einblicke gegeben hast.
Vielen lieben Dank, gerne.
Danke auch.
L-Business. Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Der Podcast der Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsburg, präsentiert von der SWLB und produziert von Highscore Digital, der Digitalagentur des Medienhauses Ungeheuer und Ulmer.